Eine der berühmtesten Reden der Geschichte begann mit den Worten "I have a dream." Ich habe einen Traum. Vom berühmten Bürgerrechtler Martin Luther King 1963 am Washington Memorial fasste er so seine Idee einer fairen und gerechten Gesellschaft in Worte. Und es gelang ihm dabei, in kurzen, prägnanten Sätzen eine faszinierende Hoffnung zu vermitteln. Ich habe einen Traum. So sprach damals kein weltfremder Traumtänzer, kein verschlafener Träumer, sondern einer, der noch den Mut hatte, über die jetzt vorfindliche Wirklichkeit hinauszuschauen. Dieser Martin Luther King war ein Hoffnungsträger, ein bewusster Christ mit ansteckendem Glauben. Ich möchte Ihnen heute anhand eines Bildes einen biblischen Traum vorstellen. Der Predigtext ist für den heutigen Sonntag. Das Bild findet sich in der Josefskirche in Bad Urach, einer katholischen Kirche mit modernem Bau und altem Turm. Dort hat ein Künstler namens Sieger Köder ein großformatiges Bild gemalt. Und da möchte ich Sie jetzt einfach bitten, dass Sie die Lichter ausschalten, Herr Hermann. Ich glaube, es wird dann im Kontrast besser, auch das Kreuz, dass man gut nach vorne schauen kann. Vielen Dank. Aber zunächst mal, es ist Teil eines Triptychons, also eines Bildes mit drei Gliedern, und wenn man nach rechts und links schaut, dann entdecken wir zunächst zwei Josefe. Natürlich, die Kirche ist eine Josefskirche. Links den Josef aus dem Alten Testament, den Sohn Jakobs, und rechts den Josef, den Verlobten von Maria. Und beide träumten. Der eine von Kornähren und der andere durch einen Traum hatte er eine Gottesoffenbarung, nämlich dass das Kind, das in Maria heranwächst, Gottes Sohn sein wird. Josef, der Träumer. Entschuldigung, Sie sehen da nur eins. So, jetzt haben Sie beide. Jetzt müssen Sie nochmal entdecken, wie der Josef da unten liegt und ihm gewissermaßen senkrecht vom Himmel her offenbart wird, wer das denn ist, der dort in Maria hineingelegt wird. Josef, der Träumer. So könnte der Rahmen des Bildes benannt werden, das in der Josefskirche in Bad Urach hängt. Aber der Künstler hat sich damit nicht zufrieden gegeben. Er malte noch zwei andere Träumer hinzu, zwei Visionäre, die ganz ähnlich wie Martin Luther King in ihre Zeit hineinpredigten: Ich habe einen Traum. Das mittlere Bild wird gewissermaßen eingerahmt durch sie. Da ist zunächst Jesaja, der Prophet mit der Schriftrolle, und daneben Johannes, der große Visionär des Neuen Testaments. Und beide sehen sie die Stadt Jerusalem. Beide sind verbunden durch diesen bildgewaltigen Traum. Hören wir den Predigtabschnitt des heutigen Sonntags aus Jesaja 2. Dies ist's, was Jesaja, der Sohn des Amos, geschaut hat über Juda und Jerusalem. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben, und alle Heiden werden herzulaufen, und viele Völker werden hingehen und sagen: Kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk, weder das andere, das Schwert erheben, und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Kommt nun, ihr vom Hause Jakob, lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Sie kennen vielleicht den Witz: Welches ist der höchste Berg von Baden-Württemberg? Es ist nicht der Feldberg, sondern der Hohenasberg, denn man braucht sehr lange, bis man von dort wieder herunterkommt. Schließlich gibt es dort oben schon seit dem 18. Jahrhundert ein berühmtes Landesgefängnis. Aber so ist der höchste Berg von Jesaja natürlich nicht gemeint. Im Gegenteil, dort ziehen die Menschen freiwillig hin, Menschen aus allen Nationen, aus allen Schichten, aus allen Zeitaltern der Geschichte werden sie einst dort zusammenfinden. So die Vision. Und sie werden zusammenkommen, weil es was zu staunen gibt. Berge waren ja schon immer etwas Besonderes. Nicht nur die Alpinisten mit Seil und Steigeisen betreiben einen regelrechten Wettkampf, möglichst hohe Berge zu erobern. Früher lag schon den Fürsten daran, durch Burgen und Schlösser auf Bergspitzen ihre Macht zu demonstrieren. Und selbst wenn das militärisch gar keinen Sinn mehr machte, sie wurden noch möglichst weit nach oben gebaut. Die Leute sollten schließlich hochschauen und sich dabei selbst möglichst klein vorkommen. Man kann schon nachdenklich werden, dass der Künstler auf seinem Bild neben die rot glänzende Stadt Gottes auf dem Berg noch einen anderen Hügel gemalt hat, einen Hügel mit Ruine. Und wenn wir dort genau hinschauen, dann ist das die Ruine über der Stadt Urach, Hohen Urach heißt sie, ein Prunkstück des Landesfürsten, jetzt nur noch eine Ruine. Und wahrscheinlich hat Jesaja gewissermaßen genau das gesehen bei seiner Vision vom höchsten Berg mit der Stadt Jerusalem. Dort nämlich bei Gott gibt es endlich einen Ort, der nicht mehr zu Schutt und Asche wird, wie die anderen scheinbar imposanten Burgen und Schlösser. Wenn Gott regiert, zerbröseln auch die Luftschlösser, die wir uns in den Himmel setzen. Dann wird das wirklich Große auch tatsächlich groß. Aber das in Wahrheit Kleine wird nicht mehr künstlich aufgeblasen, sondern bleibt so klein, wie es ist. Aber schauen wir nochmal die Vision von Jesaja und das Bild unseres Künstlers Sieger Köder genauer an. Der Prophet Jesaja trägt ein violettes Kleid. Es ist die Farbe des Advents. Und wir werden diese Farbe hier auch wiedersehen, im Dezember am Altar. Jesaja ist ein adventlicher Mensch, einer, der sich auf Gottes Kommen vorbereitet. Und die Menschen machen sich auf den Weg. Alle Heiden werden herzulaufen, viele Völker werden hingehen und sagen, kommt, lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs. Viele Völker, eine ganze Menschheit wird sich eines Tages in Bewegung setzen. Das ist der Traum von Jesaja. Und ich möchte Sie bitten, diese Botschaft heute Morgen mit offenen Ohren und mit offenem Herzen zu hören, sie an sich heranzulassen. Wer von uns hat nicht zunächst und vor allem die ganz andere Botschaft gelernt? Nämlich die Botschaft, dass einmal am Ende der Zeit eine große Trennung stattfindet. Dort die Bösen und hier die Guten, dort die Heiden und hier die Frommen, dort die Ungläubigen und hier die Glaubenden. Ich will gar nicht sagen, dass das falsch ist, davon steht viel in der Bibel, aber wir müssen diese andere Botschaft genauso hören, denn sie ist auch biblisch. Alle Heiden werden hinzulaufen, viele Völker werden hingehen, alle kommen und Gott wird sein, alles in allem. So dürfen wir es mit Paulus ergänzen. Und man müsste noch viel dazu sagen, zu dieser Spannung zwischen der großen Aufsplittung und der umfassenden Zusammenführung. Beides steht in der Bibel. Und für mich heißt der Blick auf Jesajas Vision, bloß nie zu klein von Gottes Güte und von Gottes Liebe zu denken. Bloß nie den Himmel gedanklich abzudichten. Bloß nie mit Mauern und Zäunen das eigene Terrain abzustecken, um dann zu sagen, wir drinnen und die draußen. Und überlegen Sie sich das mal, was das denn heißt. Man hört es immer wieder im Gespräch, wenn es heißt, die Außenstehenden. Was ist denn das für ein Wort? Die sind doch nicht außerhalb von Gottes Herz. Und ich möchte gerne auch nochmal ausführlich über jene Spannung zwischen dem Endgericht und der Allversöhnung sprechen, wie es heißt. Aber nehmen Sie das heute schon mal mit. Gott hat Möglichkeiten, von denen wir auch in unseren kühnsten Träumen keine Ahnung haben. Sieger Köder bringt das zum Ausdruck durch ein altes Ehepaar, ganz unten im Bild. Die beiden alt und grau gewordenen sind Adam und Eva. Und die beiden stehen nicht nur für zwei alte Menschen, sie stehen für die ganze Menschheit. Es sind die Stammeltern. Schon mit ihnen beginnt jener Pilgerweg zum Berg Gottes. Schon sie sind auf den Himmel hingeschaffen. Das ist die Botschaft. Es ist alles durch ihn und auf ihn hingeschaffen, schreibt Paulus im Kolosserbrief. Und unser Bild zeigt dann auch ganz sprechende Beispiele für diesen großen Pilgerweg der Menschheit. Direkt links neben Adam und Eva ist die Miriam, die Schwester von Mose und Aaron. Sie ist begeistert über die Befreiung aus der ägyptischen Gefangenschaft. Und sie greift deshalb zu einer Handtrommel. Eine Geschichte aus der Anfangszeit des Volkes Israel. Und hinter Miriam sehen wir König David. Er jubelt Gott zu mit Psalmen und Liedern. Lobe den Herrn, meine Seele, vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir beten das immer am Ende vom Abendmahl. Die Gemeinschaft im Abendmahl ist dann wie eine Wegzehrung auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem. So las ich es vor kurzem bei einem wichtigen Theologen unserer Zeit. Eine Wegzehrung ist das Abendmahl auf dem Weg zum himmlischen Jerusalem. Danke, sagen wir, für diese Stärkung beim Abendmahl. Und lobe den Herrn mit Worten, die schon König David zugesprochen werden. Und dann entdecken wir auch direkt neben dem Propheten die Lanze, die zum Winzermesser umgeschmiedet wird. Aus der tödlichen Waffe wird ein Instrument, das auf ein Fest vorbereitet. Trauben sollen jetzt geerntet werden. Es beginnt nämlich mit festlichem Wein. Das himmlische Hochzeitsmahl steht vor uns. Und nehmen Sie auch dieses Bild als ein großartiges Signal, über unsere Alltagsquereleien einmal herauszuschauen. Keiner von uns hat jetzt eine Lanze in der Hand natürlich, aber wir benutzen trotzdem scharfe Waffen. Man schlägt sich durch, wie es heißt. Man kämpft sich durch im Leben. Und Verletzungen gibt es genug. Die Botschaft Jesajas heißt, wenn Menschen endlich mal den Kopf heben und auf Gott schauen, wenn sie über das hinausschauen, was es gerade zu verteidigen oder anzugreifen gilt, dann werden sie irgendwann die Waffe in ihrer Hand verdutzt anschauen, sich fragen, was soll ich eigentlich damit? Jesajas Vision ist womöglich noch kraftvoller als alle Gebote, wo es doch heißt, du sollst nicht töten. Du sollst nicht entehren, du sollst nicht belügen, nicht stehlen. Aber hier heißt es schlicht, wer auf Gott zugeht, hat das alles gar nicht mehr nötig. Ich habe einen Traum, sagt Martin Luther King, als er für Versöhnung und Menschenrechte einstand. Der konnte den Kopf heben und drüber hinausschauen, auf Gott sehen. Und er bewegte sich mit diesem Traum mehr als alle politischen Appelle seiner Zeit nach vorne. Der Pilgerzug geht weiter. Rechts unten ist Johannes, der Visionär der Johannes-Offenbarung. Er trägt ein grünes Kleid, die Farbe der Hoffnung. Ich sah die heilige Stadt, das heilige neue Jerusalem, von Gott aus dem Himmel herabkommen. Sie war bereit wie eine Braut, die sich für ihren Mann geschmückt hat. Das lesen wir bei Johannes. Und er schreibt von dem umfassenden Pilgerzug noch einmal von Menschen aller Nationen und Hautfarben. Oh, when the saints go marching in, spielt in unserem Bild der Trompeter vorne, wenn man die Melodie entziffert, merkt man, es ist genau der Anfang von diesem spiritual. Wenn die Heiligen marschieren und auf das neue Jerusalem zugehen, dann will ich dabei sein. Genauso wie die anderen völlig verarmte und verzweifelte Afrikaner oder Menschen aus den südamerikanischen Elendsvierteln. Sie sind Pilger. Sie sind gemeinsam auf diesem Weg und einer trägt sogar die Jakobsmuschel am Hut, das Zeichen eines großen Pilgerwegs, den die Menschheit angetreten ist, voll Sehnsucht nach Erlösung. Und Gott wird abwischen alle Tränen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer und keine Klage, kein Mühsal. So geht bei Johannes seine Vision weiter. Und hören Sie das bitte. Gottes Erlösung ist mehr als nur Seelenheil. Es geht dabei um sehr konkretes, um körperlich erfahrbares Heil, das uns erwartet. Es wird einmal vorbei sein, jenes Elend Afrikas, jene Angst vor wieder neuen Bombenanschlägen im Irak oder in Afghanistan, jene Tränen der unzähligen Flüchtlinge auf der Welt, die unterwegs sind, aber im Gegensatz zu unserem Pilgerzug kein klares Ziel haben. Diese Tränen werden abgewischt, wie auch die Tränen auf den Fluren unserer Krankenstationen hier in Tübingen oder in Reutlingen in den Krankenhäusern. Es geht um erfahrbares Heil, das uns erwartet. Und natürlich auch um Gerechtigkeit. Die Visionen von Jesaja und Johannes sind ganz frühe Belege für eine Ausrufung der allgemeinen Menschenrechte. Und zuletzt die Stadt, die uns erwartet. Ein kräftiges Rot hat der Künstler gewählt für seine Stadt mit den 12 Toren. Und die Farbe ist so kräftig, dass sie sich in den Gesichtern der beiden Propheten widerspiegelt. Städte sind normalerweise grau, weil das Baumaterial aus Steinen ist. Und heutige Burgen baut man aus Beton. Bombensichere Bunker sind das oft. Aber Gottes Stadt ist errichtet aus Licht und Liebe, so deute ich die ungewöhnlichen Farben jener Stadt. Und wenn Gott regiert, wird der Glanz der Liebe sichtbar. Selbst die dicken Mauern, die doch Schutz und Geborgenheit bieten sollen, wirken dabei eigenartig luftig. Die Stadt steht nicht festgebaut an einem bestimmten topografischen Ort. Sie ist ganz sicher nicht gleichzusetzen mit jenem hart umkämpften Quadratkilometer im vorderen Orient, jener Altstadt mit Felsendom, mit Klagemauer, mit Grabeskirche. Diese Stadt hier schwebt über unserer Lebenswirklichkeit. Sie ist Ausdruck für die Wirklichkeit Gottes, die zwar noch unsichtbar, aber immer schon genauso real ist, wie das, was uns täglich zu schaffen macht. Und dort erwartet uns Geborgenheit. So wie Kinder, die sich auf dem Schoß ihrer Mutter geborgen fühlen, werden wir einmal Trost erfahren. So versteht der Künstler jenen himmlischen Ort. Und er selbst war über 80 Jahre alt, als er das Bild malte und wählte doch das Motiv des Kindes für den Neuanfang, der uns erwartet. Und er malte das Brautpaar, genauso wie es Johannes mit seinen Worten gemalt hat. Das himmlische Jerusalem, die neue Schöpfung, auf die alles hinausläuft, ist geprägt von einer Liebeshochzeit. Und so wie die Braut sich für den Bräutigam schmückt, so sollen wir uns auf die Begegnung mit Gott vorbereiten. Schöner kann man christliche Ethik, christliche Lebensführung nicht umschreiben. Wer sich von Gottes Willen orientieren lässt, der braucht keine Liste von Geboten. Wer sich in seinen Alltagsentscheidungen rein und ehrlich geben möchte, auch wenn es manchmal schwer fällt, der handelt so nicht, weil es irgendwo auf einer Liste steht, sondern weil Gott es von ihm erwartet und sich Gott daran freut. Er schmückt sich wie eine Braut für den Bräutigam. Lassen Sie mich mit jenem Satz schließen, den auch schon Jesaja ans Ende seiner Traumrede gestellt hat. kommt nun, ihr vom Hause Jakob. Lasst uns wandeln im Licht des Herrn. Auf, ihr Nachkommen Jakobs. Lasst uns in dem Licht leben, das vom Herrn ausgeht.